Herzlich willkommen bei meinem Podcast von Mann zu Frau. Ich bin Joanna Mann und spreche mit Frauen von erfolgreichen Männern, die selbst viel zu erzählen haben. Herzlich willkommen in der neuen Folge von meinem Podcast von Mann zu Frau. Ich bin Joanna Mann und ich begrüße euch ganz herzlich. Ich sage immer, wir haben einen besonderen Gast und heute ist wieder ein besonderer Gast bei mir. Herzlich willkommen, Ekaterina Mucha.
Danke für die Einladung.
Ich habe mich sehr gefreut, dass du meine Einladung angenommen hast. Ich weiß, du bist viel beschäftigt und du und dein Mann seid wirklich sehr, sehr gerne gesehene Gäste auf dem Gesellschaftspaket. Du bist wirklich sehr tolle Frau, engagiert und sehr vielseitig. Du bist Chefredakteurin von dem Premium-Magazin Elite. Du bist eine Lifestyle-Expertin, Beauty-Expertin, Influencerin, Shopping-Queen. Gibt es irgendwas, was du nicht kannst?
Naja, und alles das, was du jetzt gerade genannt, ohne dafür Ausbildung zu haben. Ich bin eine gelernte Juristin und kann man so sagen, ich habe Journalismus angeheiratet. Ich habe damit wirklich begonnen, Learning by Doing, damit das einfach mein Mann in einem Tag diese Magazin in 2011 gegründet und ich habe quasi eingesprungen. Und
ja, ich finde das sehr mutig. Ja? Das war auch eine von meinen Fragen, die ich mir überlegt habe, weil Journalismus ist wirklich ein komplexes Fach. Ja? Also dass Leute studieren das viele, viele Jahre und also ich habe auch zeitlang wirklich gerne geschrieben, aber Sich in einfach Journalismus reinzustürzen, muss man wirklich sehr kreativ sein. Und ich finde, es erfordert auch Mut, um einfach in einer fremden Sprache zu schreiben, zu sprechen. Und wie hast du das dann erlebt, dass du wirklich an sich ein unbekanntes Feld gestürzt hast?
Naja, ich würde leugnen, wenn ich sage, das war einfach. Es war alles andere als einfach. Das Einzige, was mir persönlich leicht gefallen ist, ich habe praktisch mich in dem Welt komplett gut ausgekannt, weil Luxuswelt hat eigene Regel. Es ist dieses berühmte Jet-Set-Leben, wo du quasi weißt, welche Marken werden getragen, welche Hotels wird ausgestiegen, welchem Auto werden sich bewegen. Das ist eine gewisse, ganz kleine Gruppe von Konsumenten, die sind schwierig zu sofort verstehen, wenn du selbst nicht in dem Leben lebst. Aber sobald du selbst dasselbe Leben lebst, das ist einfach irgendwie, du musst Gespür dafür haben. Ja. Du musst verstehen, warum ist es eine Uhr 200 Euro kostet, ein anderes ist eine 10 Stück weltweit Limited Edition mit 500.000 Euro. Und das musst du, diese Gespür haben. Du musst dich damit gut auskennen. Da brauchte ich nicht so eine große Ausbildung, mich auskennen, die Namen von Marken und so weiter, wo selbstverständlich ich eine immens große Schwierigkeiten haben, die ganze journalistische Begriffe, weil du erst mal in dein Leben hörst, da bitte Anleitung, Text, Fotokredits, keine Ahnung, wie jetzt fällt mir gerade Advertorials oder so weiter, und da sind die gewisse Verläufe von Produktion jedem Magazin und die muss man einfach lernen. Und ich habe ein großes Glück gehabt, dass ich ziemlich eine gute Chefredakteurin in der Zeit gehabt, dass mir einfach viele beigebracht und viel habe ich dann mir einfach in Freizeit noch dazu beschäftigt, gelesen, entdeckt und anders gibt es nicht. Ja, es hat das
Learning by doing. Aber ich finde, dass wir Ostblockfrauen, wir sind da eigentlich sehr offen und immer bereit, Neues zu lernen. Du bist, wie du schon erwähnt hast, Juristin. Also du hast in St. Petersburg geboren. Du bist geboren in St. Petersburg, hast du auch dort studiert und dann bist du nach Italien gegangen. Stimmt das?
Oh Gott, wie klingt das schlimm, Frau von Ostblock. Ja, ja, so ist das.
Ja, aber ehemaligen Ostblock, ja.
Aber es klingt richtig schlimm.
Ich finde es ein Kompliment.
Und ich habe ein wahnsinnig tolles Sprichwort. Ich habe immer geliebt, dass die russische Frauen so wie eine Katze, egal von welcher Höhe die springen, sie landen immer auf den Pfoten. Ja. Das ist eine Gabe, es ist stimmt, das ist mein dritter Land, wo ich lebe und das ist so, du wirst wie eine Pflanze, das mit der Wurzel komplett rausgenommen und dann wieder angepflanzt. Und da brauchst du schon wieder 2-3 Jahre, bis du eine Sprache gelernt, bis du gewisses berufliches Netzwerk aufgebaut, bis du einfach über diesem Land verstanden, wie es hier lebt, was man hier als wichtig, die ganze Bräuche. Preises ist es auch nicht ohne.
Ja, natürlich, ja.
Und ja, das war alles andere als leicht.
Na, das kann ich mir vorstellen. Wann hast du Russland, also jetzt Russland, damals Sowjetunion noch, oder bist du vor der Wende?
Ich bin jetzt alles miteinander 25 Jahre nichts mehr dort. Ich bin mit der Alter 22 Jahre nach meiner Jus-Ausbildung, klassische Geschichte. Ich habe mich verliebt auf einen Italiener und ich habe dann nach Italien. Ob ich das alles so Besiedlung damals verstanden, sicherlich nicht. Ich dachte, das wird nur ein kleines Besuch. Und dann ist es halt, bin ich dort geblieben. Dann habe ich dort mein zweites Ausbildung begonnen, den Tourismus, Udine. Und da habe ich 6 Jahre verbracht. Und ja, und das ist halt der nächste Punkt, warum ich bin hier. Ich habe dort in 2007 meinen zukünftigen Ehemann kennengelernt, in einem Musikgeschäft, voll geplant und unerwartet.
Und wie ja, so Leben spielt.
Wie so Leben spielt. Und ja, und so bin ich in Wien gelandet. Damals war nichts wirklich klar, ob ich hier bleiben werde. Ich war damals 30, mein Mann 53, ist kein Geheimnis. Wir haben einen großen Altersunterschied. Und man wusste nicht, uns haben viele Bekannte nicht auch 2 Monate gegeben. Es gibt so leider diese gesellschaftlich vorgeschriebene Regel, wie viel Altersunterschied muss sein. Sogar die Größe, wie groß muss du sein, wie großer Mann soll sein, dass es funktioniert, was alles nicht stimmt. Ich kenne so viele Pärchen, dass einfach perfekt eine für die andere prädestiniert wurden und dass es davon nichts geworden. Und ja, visuell vielleicht ein bisschen unerwartetes Paar wie wir jetzt 17 Jahre zusammen, und es war niemals langweilig, das sage ich euch.
Ich finde, das ist eben immer das Wichtigste, dass man gemeinsame Basis schafft und einfach gemeinsame Ziele hat, und ob es alterstechnisch oder visuell, wie du sagst, ob das jetzt passt oder irgendjemanden passt, für euch passt es, und das ist das Wichtigste. Ich finde, sich an die Urteile jetzt dazu jetzt vielleicht verunsichern dadurch oder zu leiten zu lassen, das finde ich schade, weil man dadurch geht vielleicht viel verloren, wenn man zu sehr an die Außenwelt aufpasst.
Ich gebe die Erzählung gerne dagegen, aber mit der gemeinsamen Planung, da bin ich nicht komplett einverstanden, weil es ist genau oft das Spannendste in einer Beziehung, wenn die Menschen, keine Ahnung, auch unterschiedliche Geschmäcke oder Meinungen haben, und das kracht, Menschen diskutieren zusammen. Keine Ahnung, mein Mann mag zum Beispiel Antiquität. Ich war in alle wirklich, ich nenne sie immer Müllstellen in der ganzen Welt, wenn wir sind in London. Und dann tut er schon in Voraus sich vorbereiten. Wir fahren in alle Flohmärkte. In Paris, wir sind in Flohmärkte. Ich mag ihr moderne Möbel. Und diskutieren wir oft, wir streiten oft. Und das macht auch uns ein bisschen lebendiger. Ich brauche keinen Mann, der meine Meinung sofort automatisch annimmt. Und mein Mann, ich glaube, gefällt auch, dass ich eigenes habe. Und das, wie gesagt, das führt zu meiner lebendigen Beziehung. Und ja, So soll das sein.
Ja, also ich habe es eigentlich jetzt nicht dieser kleine Unterschiede, die eben die Beziehung lebendig machen, sondern eher wirklich die grundlegende Basis. Also, dass jemand wirklich ganz andere Lebensvorstellungen hat, dass einer will zum Beispiel nur reisen und der andere will nur zu Hause sein. Das wird auf Dauer, glaube ich, nicht funktionieren. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Also es gibt kein Rezept. Aber ich finde, ein starker Mann verträgt eine starke Frau. Und du bist wirklich auch sehr, sehr kreativ und gebildet. Wie viele Sprachen sprichst du?
Ich beherrsche 5 Fremdsprachen und kämpfe gerade mit Französisch, weil wir sind 2-3 Monate im Jahr dort. Das ist unser Sommerdomizil. Und ja, ich habe, wie gesagt, ein perfektes Italienisch und dachte, na, danach Französisch wird locker sein. Und das ist, sage ich euch, das Akzent, das ist wahnsinnig. Sogar mit Deutsch, glaube ich, war mir weniger schwer, obwohl das ist mein wirklich total schwierige Geburt gewesen. In einem gewissen Alter schon, es ist schwieriger und schwieriger. Deswegen bei den Kindern empfehle ich immer wirklich automatisch Kind bilingue sozusagen erziehen, weil das hilft dann die Kinder im Leben, und in eine gewisse Alter es fällt auch leichter.
Hast du in deiner Kindheit Möglichkeit gehabt, Sprachen schon zu lernen?
Naja, ich stamme aus einem kommunistischen Land. Ich habe das ganze komplette Programm mit der Uniform in der Schule, Komsomol, Pionier, wie auch immer. Das waren damals, vergesse ich nicht, das ganze Klasse hat abgestimmt. Wir dürften sozusagen eine gewisse Auszeichnung als Pionier oder Kommunist haben, nur wenn der ganze Klasse dafür abgestimmt. Und das war diese gemeinsame Gesellschaft, das auf deine Leben vorgeschrieben. Dir wurde gesagt, du musst dann Schule machen, dann so die, keine Ahnung, die alle Meinungsfreiheiten waren nicht erwünscht. Alleinerziehende war nicht, was die Gesellschaft akzeptiert. Eine Frau ohne Kinder war einfach nicht gut gesehen. Die Geschiedene war kein Thema. Das viele Sachen. Wenn ich jetzt schaue, das ganze Nordkorea und das ganze asiatische Welt, wo das noch Kommunismus verbreitet, ich erinnere mich dieser Kindheit schreckliche Erinnerungen und ich sage, oh Gott, das will nie wieder.
Ja, also heißt das wirklich in Erinnerung, dass es wirklich schlimm war? Ist,
ja.
Also ich bin auch in einem kommunistischen Land aufgewachsen. Ich sage jetzt nicht mehr Ostblock. Und bei uns war es, glaube ich, ein bisschen lockerer noch immer. Wir haben einige Freiheiten uns rausgenommen als Polen, als Gesellschaft, und es ist sehr viel im Untergrund passiert. Aber natürlich, ja, so Fremdsprachen und so diese Offenheit in den Westen, in die westlichen Länder war natürlich nicht vorhanden. Also es war auch teilweise nicht möglich zu verreisen. Ich kann mich an die Zeit erinnern, wo man nicht einmal einen Reisepass zu Hause haben. War das bei euch auch so wahrscheinlich? Da musste man eingeladen
das
werden
ist bis
von
jetzt. Es gibt eine interne Statistik in Russland. Ich glaube, 40% Einwohner haben keinen Reisepass. Und das ist halt sehr erschreckend. Ich würde nicht sagen unalphabetisch. Wir haben, wenn ich mich nicht irre, in St. Petersburg eine offizielle weltweite Statistik. Wir haben weltweit größte Bibliothekenzahl. So, das ist wie als Volk sehr gebildet. Aber Reisepässe, das war wirklich bis Millennium ein sehr verschlossenes Thema. Ich erinnere mich noch, die viele Dirigenten, das einmal einfach einen Auftritt in Ausland gehabt, müssen dann einen russischen Pass sofort abgeben als Bestrafung. Das waren schlimme Zeiten. Und du sagst über die Freiheit, über die Reisepässe. Ich erinnere mich, dass skurrile Sachen, sogar die Masche, so wir dürften alle gleiche Uniform tragen, aber wir dürften nur die weiße Maschen für die Haare verwenden, nur Feiertage und sonst dunkel braune muss das sein. Ich meine, Sachen wie hier, wo du siehst, die 10-jährige Teenager, dass sich schminken oder Nägel fahren, das war für uns kein Thema. Das war ein absolutes Tabu. Und ja, das war sehr streng und deswegen nach dieser Schule, Lebensschule, alles andere scheint dir leicht sozusagen.
Ja, sogar Französisch. Also meine zweite Sprache war Französisch. Also wir haben in der Schule Russisch gelernt. Und dann war Französisch und dann erst Deutsch. Ich fand tatsächlich Deutsch einfacher als Französisch. Also ich kann da gut sehr nachvollziehen, dass vor allem, wenn man Teenageralter oder Kindesalter schon überschritten hat, dass man da sich schwer tut. Aber Deutsch hast du auch wahrscheinlich erst gelernt, als du nach Österreich gekommen bist, oder?
Selbstverständlich. Ja. Aus Hände hoch von der Kriegsfilmen habe ich noch nie in meinem Leben Deutsch gehört. Und ja, das so sprühliche 4 oder 5 Kursen von A1 bis C2 habe ich in den ersten 4 Monaten hier erlebt. Und ich finde, das Deutsch ist halt in dem Fern kompliziert ist, dass die jede andere Sprache, das Schwierigkeitsgrad steigt langsam. Und in Deutsch finde ich, das Schwierigste ist immer ganz am Anfang. Wenn du halt nicht mit Artikel klargekommen, wirst du nicht weiter mit Endungen von Adjektiven gehen. Und das ist halt bis jetzt leider wackelt das. Und alle Lebensschwäche, die wir haben, muss man lebenslang bekämpfen und das 25 wurde für mich einfach ein Jahr, wo ich muss jetzt definitiv mit meiner wackelten Grammatik klarkommen.
Ja, aber ich finde wunderbar, dass man sich Ziele setzt und sagt, okay, ich möchte mich noch verbessern. Du bist sehr aktiv auf den sozialen Medien. Ich glaube, du hast über 50.000 Followers, wenn ich mich nicht...
Über 52.000 und ich habe viel zu viel damit spät gegangen, weil das Kuchen wurde schon aufgeteilt. Das, was ich mit Kuchen meine, ist, wie viele Personen schaffst du vor einem Schlafen, wie viele Stories schaffst du an Schlafen? Okay, 10, 20, mehr geht das nicht rein physisch. Ich glaube, das ist eine Welt, wo viele Frauen vor dem Mann schlafen, nach dem Kinder schon schlafen und Geschirr abgewaschen. Man schaut einfach halbe Stunde sein Handy. Und das ist einfach so, dass viele mit 2007, ich glaube, das hat das seit 2007 ist gerade Instagram begonnen und da halt die erste Bloggerin haben geschafft, eine gewisse Followschaft, Community aufbauen und als neuer Link, wo du dann 10 Jahre später damit beginnst, ist es extrem schwer. Ich habe erste 2-3 Jahre nicht auch 3000 schaffte, wo ich mich bewegen, weil ich könnte einfach nicht verstehen, was ich falsch mache. Und dann habe ich das größte Geheimnis verstanden, dass Social Media verzeiht nicht Unehrlichkeiten. Du musst einfach dich selbst sein, du musst für deine eigene Meinung, du darfst dich für nichts verbeugen, du darfst sie nicht lassen fallen, dass dir jemand einfach vorschreibt, wie du aussehen sollst, was deine Meinung soll sein. Du sollst einfach authentisch kommen, du musst maximal mehr in deinem eigenen Welt Menschen auftauchen lassen. Du musst dem Gefühl geben, dass sie sind deine wirklich beste Freundinnen, du musst diese Offenheit anbieten können und nicht so wie viele andere quasi zeigen einen ganz halb offenen Vorhang. Ich lasse euch blicken, sobald ich bin geschminkt und vorbereitet, jetzt darfst ihr ein bisschen reinschauen. Du musst einfach bereit sein, Menschen einfach komplett in deine Wohnzimmer reinlassen, mit dir trauen, mit dir freuen, mit dir mitreisen und das, glaube ich, hat mir jetzt zum Ende so viele Follower gebracht, weil ich bin halt was, wer ich bin. Viele Menschen auch feiern meine offene bereit. Open zu wäre ich auch bestraft von den Medien dafür. Jetzt gerade habe ich eine kleine Stories gemacht über meine Meinung nach missgelungene Blumendekoration bei dem Opernball.
Das habe ich gelesen, ja.
Und dann leider nächsten Tag hat das mehr viele Medien darüber geschrieben. Es ist halt so. Das ist
ja, aber ich finde es nicht schlecht. Du hattest deine Meinung geäußert und du bist eine mediale Person, du bist eine bekannte Person und warum nicht? Ja? Also irgendjemand muss sich äußern dazu. Ja. Es war wirklich, also ich war dieses Jahr nicht dort, aber von den Fotos hat mir auch nicht gefallen. Also ich habe total verstanden, deine Meinung. Ich muss dir übrigens noch ein Kompliment machen, du hast großartig ausgeschaut. Also das Kleid war unfassbar schon. Die Farbe, also das hat so ins Auge gestochen, hat dir wirklich exzellent gepasst. Also.
Naja, mit dieser Kritik, in deinem jetzt Fall ein positives Kompliment, muss man klarkommen. Das ist dieser berühmte Preis als Person des öffentlichen Lebens. Es ist so, dass wenn du dich für dieses Leben entscheidest, ich in meinem Fall nicht das ausgesucht, ich habe das, wie gesagt, angeheiratet. Mein Mann ist eine Person, das in Medienbranche arbeitet, seit 50 Jahren. Dann ist es so, wenn du bist ein Lehrerin oder Rechtsanwältin, dann hast du gute Gründe, ein sehr privates Leben zu leben und das wird da glaube ich auch von deinen Kunden nicht gut gesehen, wenn du da bitte, es ist bitte wirklich eine eigene Meinung, aber ich finde, dass ich werde jetzt nicht Namen nennen, aber du weißt, wie ich meine, es gibt viele Rechtsanwälte, das einfach verpassen kein einziges Event und dass ich persönlich ich als Kunde würde niemals gerne so einen haben, weil es ist meine persönliche Ansicht, bricht meine private Sphäre und wenn jemand das halt so offen mit seinem Leben lebt, wer weiß, was er alles wird preisgeben über streng geheime Informationen, was ich ihm anvertraue. Für uns ist halt, wir sind Medienunternehmen und gehört neben anderes auch Magazin Extra Dienst, das ist ein Magazin über das alles, was passiert in Medienbranche, Medienagenturen, Fernsehen, Radios und. Deswegen, wenn zu uns kommen Unternehmer und wollen unsere Geheimnisse erfahren, wie man sich oder sein Produkt, was du verkaufst, bekannt machst, dann musst du selbst das zeigen, dass du hast das Zeug dafür, dass du weißt, wie das funktioniert. Aber sonst ist es lächerlich, wenn du halt selbst voll unbekannt und sagst, Leute, kauft sie mein Magazin und ihr werdet dir alles erfahren. Das funktioniert nicht, dann verlierst du deine Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, mein Mann macht das sehr geschickt.
Ja.
Viele Jahre, er polarisiert.
Erfolg gibt ihm Recht.
Er polarisiert. Es gibt Menschen, die ihn mögen, es gibt, die ihn hassen. Aber es gibt niemanden, der ihn überhaupt nicht kennt.
Ja, das ist richtig. Aber hast du die Wahl gehabt, als du geheiratet hast, du wirst jetzt zu Hause bleiben und einfach den Rücken deines Mannes stärken, unbekannterweise, beziehungsweise einfach völlig im Hintergrund? Oder hat er dir das quasi nahegelegt, du solltest einfach in die Präsenz kommen, oder war das deine Entscheidung, du wolltest unbedingt, wie habt ihr darüber gesprochen oder hat sich das einfach so entwickelt?
Naja, es ist so, dass so wie in der Börsenwelt gibt gewisse Krachmomente, es gibt Höhen und Tiefen, und auch bei Medienwelt gab gewisse Momente, wo, keine Ahnung, nach 2007 gab es einen Moment, wo die Printmedien begonnen, ersten Zeichen des Misserfolg zu zeigen. Da war nach dem genau das Social Media ist damit es begonnen. Einfach das Gewicht wurde verteilt. Viele Medien haben einfach für sich überlegt, andere Wege, wie man sich auf sein Produkt aufmerksam zieht. Und dann mein Mann hat gesagt, schau, jetzt einen nach anderen schließen sich Printmedien und wir müssen jetzt mit dir gemeinsam, du bist meine Ehefrau, aber du bist auch meine Partnerin, wir gehen diesen Weg gemeinsam und ich will dich nicht damit zwingen, wir müssen das gemeinsam eine Entscheidung treffen. Entweder lassen wir uns einfach untertauchen oder wir gehen in Offensive gehen. Es heißt einfach, wir werden alle möglichen Fernsehsendungen, Homestories machen. Wir werden einfach auf uns, wir heißen so genauso wie unsere Verlage. Also wir sind Mucher Verlag, das ist unser Name. Solange wird das über uns geredet, solange wird das über unseren Produkt, über unseren Verlag geredet. Dann habe ich mir das gut überlegt und ich habe gesagt, schau, ich mache mit, dass ich bitte dich nur eine gewisse Grenzen, ethische für mich zu stellen. Wir werden nicht unseren Schlafbereich zeigen bei Homestory. Wir werden vorher schon abchecken, halbweg. Es ist nichts gegen die journalistische Freiheit, aber du fragst halt, was wird das Thema sein. Und wenn wir fühlen, dass die manche Fragen uns unangenehm, wir werden versuchen, das Veto zu legen. Und dann habe ich gesagt, ja, wir machen das mit. Der hat in dem reinen Fall das, was du mir ursprünglich gesagt hast. Es ist gut, wenn die beiden Partner eine gleiche Meinung haben. Ich war voll seiner Meinung, dass man muss einfach jetzt eine gewisse Strategie aufbauen. Und das hat sich gelohnt. Ich glaube, dass wir haben das zu zweit gut gemeistert. Das waren unzählige hunderte, tausende Artikel, Home Stories. Es war eine interessante letzten 15 Jahre. Wir sind jetzt seit 2 Jahren circa davon gesättigt, dass wir jetzt wirklich limitieren auf Minimum noch die Sendungen, welche wir mitmachen oder Formate. Ich meine, es gibt so gewisse Tabu für mich persönlich. Ich werde niemals einen Big Brother oder sowas machen. Ich habe, keine Ahnung, Shopping Queen ausprobiert.
Das ja, hat genau, da möchte ich mehr darüber wissen. War das auch mit der Grund, warum du, weil das ist ein deutscher Markt, wäre schon eigentlich eine Möglichkeit, in Deutschland ein bisschen Fuß zu fassen. War das der Hintergedanke?
Naja, das ehrlich gesagt, es ist halt so, es funktioniert nicht so, dass du sitzt da und sagst, ich hätte gerne das Format mitgemacht.
Ja, das funktioniert
dann,
nie so.
Dann schreibst du in hunderte Redaktionen und anbietest dich. Das funktioniert nicht. Zum Beispiel, ich hätte gerne das Dancing Stair mitgemacht. Das ist meine größte, unrealisiertes Traum, weil ich habe als Teenager, ich habe Profi-Gymnastik, Schwimmen und auch da neben vielen anderen Tanzen gemacht. Und das ist mein Traum, dass ich bis jetzt nicht realisiert, weil ich habe jetzt seit 20 Jahren nichts mehr getanzt. Und sich selbst an Probe zu setzen, das gibt nichts. War einfach Spannendes. Aber es funktioniert nicht so. Diese berühmte Anfrage bekommt einfach von sich. Und genauso mit der Shopping Queen, die Anfrage kam. Da war damals das nicht eine ganz normale Shopping Queen, das war Promi-Shopping Queen. Sie haben da ausgesucht vier, in meinem Fall, wohlhabende Damen und nicht wirklich prominenten Damen, weil drei andere Damen waren ein bisschen weniger bekannt, aber ziemlich wohlbehütet, sagen wir so. Es war eine Schweizer Unternehmerin und zwei deutsche bekannte Damen. Und neben der zwei gegen zwei Deutschen in Deutschland als Österreicherin gewesen. Das war für mich ein unbeschreibliches Gefühl. Und denn besonders, weißt du, wenn du bist eine Chefredakteurin einem Modemagazin und da, keine Ahnung, ein letzter Platz nimmt, das ist schon eine peinliche die Situation, wo du sagst, okay, wieso sollen Menschen dann weiter meine Meinung anvertrauen? Was wird denn Sommer 25 Trends sein? Wenn du selbst komplett dich nicht mit Trends auskennst, hast keinen Geschmack, wie sollen du Menschen einfach diese Vertrauen zu gewinnen? Bitte liest sie mich, ich erkläre euch, wie das gehört.
Ja, das stimmt. Also wie ich schon am Anfang gesagt habe, sehr, sehr mutig, aber andererseits bist du wirklich stilsicher. Also ich habe dich noch nie schlecht oder irgendwie ungestylt gesehen. Auch wenn du in Fitnessstudio kommst, schaust du perfekt aus, du stichst aus der Menge heraus.
Na schau, das liegt in den Augen des Betrachters, dieser berühmte Satz, aber stimmt das voll? Sprich, ich habe so viele Bälle gehabt, wo ich war bei laut eine Media bestgekleidet, laut zweite Media schlechtgekleidete und zwar sogar nach dem Marika-Lichter. Wir waren zwei schlechtgekleideste von allen. Ich habe in vielen Kritikpunkten sogar Recht gegeben. Zum Beispiel, ja, jetzt wir kommen beide, wie du das selbst gesagt hast, aus Blog, bei uns Thema Pilz hat eine ganz andere Bedeutung. Wenn du in einem Bus stehle, halbe Stunde mit minus 30 wartest, dann Pelz war für uns nicht ein Zeichen des Luxus, nicht ein Statussymbol, sinnloses, aber einfach eine Überlebungsmethode. Dann habe ich einfach bei vielen Bälen diese Pelzstolle verwendet und war dafür kritisiert. Dann habe ich meine Fehler gelernt und jetzt gehe ich mit der seidenen Stolle. Ja? Aber in vielen Fällen habe ich das
warm,
nicht verstanden. Ne?
Ja.
Viele Fehler habe ich das Kritik nicht verstanden. Einfach als persönliche Meinung oder Neid, wie auch immer es ist. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Thema Neid.
Ja, genau.
Ich sehe in deine Augen schon.
Du siehst das schon.
Weil du selbst davon viel wahrscheinlich konfrontiert müsstest.
Ich habe das irgendwann einmal abgestellt. Erstens einmal bin ich nicht so exponiert wie du. Also ich war einmal da irgendwo abfotografiert beim Opernball und das Gott zum Glück positiv für mich, aber sonst natürlich bin ich nicht so präsent. Aber ja, klar, man präsentiert sich irgendwie auf einem Tablett und dann erwartet man sich, dass es alle glücklich sind und klatschen. Natürlich ist es nicht. So funktioniert die Gesellschaft nicht. Ich meine, deine Fotos zum Beispiel, dein Instagram-Account, du zeigst so viel Luxus und du zeigst so viel so wunderschöne Locations und Bilder. Und natürlich kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwelche Neider dahinter sitzen und denken sich, ma, also jetzt sage ich so wirklich im Einführungszeichen, diese Ostblock-Blondine, die hat da jetzt sich einen reichen Mann geschnappt und jetzt genießt sie. Also kriegst du das mit oder schreiben sie die Leute so direkt ins Gesicht oder direkt beim PN?
Naja, ich werde nicht verleugnen, es war halt, als wir uns vor 17 Jahren kennengelernt, ist der nähere Umgang meines Mannes, selbstverständlich, waren ein paar Personen, dass einfach an mich eine russische Blondine, dass ich einfach einen wohlständigen Mann gesucht und gefunden, gesehen. Es ist aber so, dass ich glaube, viele müssen sich überlegen, halt ein wohlhabender Mann, es ist am meisten auch erfolgreiche Unternehmer und als erfolgreiche Unternehmer hast du halt wirklich ein entscheidungstreffendes Leben, wo du musst einfach täglich deine Entscheidung treffen. Du hast oft mehrere hunderte Mitarbeiter unter dich, du musst ein guter Psychologe sein, du beherrschst dein Leben und im Fall meines Mannes, er ist mit 6 in seine Familie, sozusagen Familienhaus verlassen und selbst das begonnen und ich kann mir schwer vorstellen, dass mein Mann einfach kannst du was überreden. Sprich, er hat eine verfasste Meinung, er weiß ganz genau, was er will, was er nicht will und ich glaube nicht, dass eine dumme Blondinchen, nur weil sie ein paar Rundungen hat, wurde ihm einfach Kopf gedreht, es hat bei uns gedauert, mein Mann hat in der ersten Woche, als wir gemeinsam waren, hat mir gesagt, schau in einem romantischen Diner, ich muss dir halt sagen, ich werde dir nie heiraten. Das war das Unromantischste, das ich noch nie in meinem Leben gehört. Ich habe mir das als okay genommen und ich dachte, okay, dein Mann ist mindestens ehrlich. Er ist ehrlich.
Besser als Lügen, oder?
Besser als Lügen, besser als sagen, ich nenne nach dir 3 Sterne und dann halt auf der Straße dich nicht auch Hallo sagen. Dann wusste ich einfach, mein Mann ist so einfach ein erwachsener, reifer Mann, er weiß, was er will. Da muss ihm niemand einfach vorwarnen von mir. Er sieht, ich meine, das ist das ist halt, du siehst das sofort. Es ist, gewisse Frauen denken, dass es einfach so leicht, da muss man einfach an der richtigen Platz, richtige Mann treffen und dann ist das halt von sich funktioniert. Das. Ich meine, eine Frau von einem Unternehmen, das ist ein ständiges Beruf, finde ich. Du musst einfach 3D Talente haben, du musst ein Psychologen sein, du musst das Ethik und ganze Benehmungsregel wissen. Du bist oft, wie wir zum Beispiel, sitzt in einer französischen Botschaft, muss halt mit der Sechsen-Besteck-Set sich auskennen. Du musst diese Regel von Smalltalk beherrschen. Du musst für ihn immer interessant und spannend sein. Er muss dich für dich nicht schämen. Du musst dich auch ohne ihn möglichst ein gutes Präsent machen. Du musst eine gute Beraterin für ihn sein. Du musst dich selbst täglich informieren lassen, Zeitschriften lesen, weil dann verliert man einfach Mann an dir ein Interesse, wenn du selbst dich nicht weiterbildest. Und ja, Thema Neid, ich habe schon vergessen, wo sind wir begonnen? Das Thema Neid ist, ja, dieser berühmte Satz, bleibt und immer bleibt, der Neid muss man verdienen. Es ist so, ja, dass als wir uns kennengelernt, ich glaube, der meiste Journalisten könnten nicht auch meinen Namen richtig schreiben, erstes Jahr. Und das war immer so, Christian Mucher mit Begleitung. Das war meine ein, zwei Jahre dauernde Bildlegende. Da habe ich einfach damit mich abgefunden und dachte, okay, lass dir mit Zeit. Ja, und dann man halt sucht eigene Wege. Man zuerst überlegt, ob ich mir meine Zukunft hier sehe. Dann habe nach dem 10 Jahre mir Hand ganz lang überlegt, habe ich ein bisschen Zeit mir genommen, ob ich österreichische Staatsbürgerschaft annehmen möchte, weil ich finde, dass es auch so, dass oft wird, bin besonders von den Menschen, das noch nie in Russland gesehen, man hört diese ständige Klischees über die weißen Bären, über die totale Armut und viele Menschen haben quasi Mitleid mit uns und dann sage ich, bitte waren Sie dort jemals? Und es ist so, dass ich aber dort, und das antwortet auch an die Fragen über das Geldgierige, ich habe dort eine vollständige, ziemlich gut situiertes Leben gehabt. Ich besitze einige Eigentumswohnungen und eigentlich könnte ich dort lebenslang, und es ist halt normal, dass dort hast du als Mensch, irgendwie bist du besser positioniert. Du wirst niemals wie hier als Mensch das dritte Land gesehen. Du hast, ich weiß nicht, hast du das einmal auf eigene Leib erlebt? So quasi?
Nein, so drastisch nicht. Ich habe mir auch immer Zeit gelassen und meistens, vor allem nachdem ich geheiratet habe, bin ich in neue Kreise gekommen. Vorher war ich eher in so künstlerischen Kreisen, da ist natürlich, da geht's viel lockerer zu. Aber wenn du den Menschen Chancen gibst, dich kennenzulernen, dann meistens ändern sie ihre Meinung. Und dann sagen sie, ja, ne, die ist eh ganz normal, die ist eh ganz nett, die ist eh bodenständig. Also das, was für mich immer ein großes Kompliment war, du bist total bodenständig, das hätte ich mir nicht gedacht. Und das habe ich mir bei dir auch gedacht, als wir uns damals kennengelernt haben. Ja, natürlich, warum nicht? Ja, ich meine, diese Range, die man betätigen muss als eben als Frau an der Seite von einem erfolgreichen Mann, das ist nicht ohne, das ist ein mehr als Fulltime-Job.
Ja, aber das Problem ist, du musst diese Möglichkeit Menschen geben, von dich selbst preiszugeben. Und das Problem ist, du kommst einfach nicht durch, wenn es gibt eine gefestigte Meinung und Menschen einfach wollen, gibt es diese vorgeschriebenen Klischees, alle Russen trinken Wodka, alle Polen sind, keine Ahnung.
Fahr nach Polen, dein Auto ist schon da,
das ist dieser berühmte Satz, das kennen wir alle. Alle Deutschen und Österreicher sind pünktlich, stimmt nicht, alle Italiener sind so, alle Franzosen sind so. Wenn es so leicht wäre, alle Frauen von Ostblock sind leicht zu haben, untreue, dann, wenn es so wäre, dann halt wurden bei uns 90% Scheidungsrate sein, dann würde keine einzige Frau noch immer geheiratet sein mit einem Mann von einem bodenständigen Beruf, dann wenn es alle wurde komplett Geld interessiert. Aber zurück zu meinem Instagram-Account, es ist halt so, dass, wie gesagt, als Chefredakteurin Elite Magazin. Ich lebe diesen Lebensstil. Ich versuche, mich verkörpern mit diesem Lebensstil. Und das ist so, dass selbstverständlich habe ich keinen Chauffeur, keine Stilistin und keinen Butler und mache alles Haushalt selbst. Es ist aber so, dass wenn du machst deine 500. Account, wo du zeigst, Mädels, ich zeige euch, wie man einen Koffer deines Mannes schnell packt und wie ich da bügele ohne Dampf und wie ich jetzt da Bärlauchsuppe am geilsten fand. Glaube nicht, dass du mit deinem Account dann Erfolg hättest. Dann habe ich mir lange überlegt, und bevor ich mit meinem Account begonnen, weil ich habe das wirklich wegen einem bewussten Alter von fast 45 Jahren gemacht, dann habe ich gesagt, okay, was gibt noch nichts? Und dann habe ich gesagt, okay, diese gewisse Schicht mit dem Luxusfeld, weil viele Menschen leben nicht diesen Stil, viele Menschen sind neugierig, wie das alles dort funktioniert. Und diese unerreichbare Welt mit verschlossenen privaten Events, mit sauteuren 3-Sternen-Restaurants und 6-Sternen-Hotels, das ist etwas, wo viele Menschen möchten, einmal einen Blick zu werfen. Deswegen auch sage ich jedes Mal bei meinen Stories, ich nehme euch mit. Mhm. Diese berühmte Digitale, ich nehme euch mit, weil es ist objektiv, viele Events sind streng verschlossen, mit paar für paar ausgewählten Journalisten oder Blogger. Du wirst dort halt als, es tut mir leid für die Worte, normale Sterbliche nicht eingeladen. Und dann tue ich das einfach jetzt gezielt und zeige ich nur diesen Teil meines Lebens. Selbstverständlich, mein Leben entsteht nicht nur aus Luxus. Und das ist halt mein privates, privatissimo, was ich noch nicht immer preisgebe auf meinem Social Media Kanäle. Da bleibe ich wirklich bei dem Thema ausgewählte, vorgeschriebene Thema, was uns da meist in unseren Zeiten eine Medienagentur einfach als gewisses Lifestyle-Magazin, wo wird über die teuersten Auto, Jet-Set-Destinationen und Prêt-à-porter und Haute-Couture-Kleidung und teuerste Schmuck, kostbares erzählt. Es ist nicht aber bedeutet, dass ich persönlich niemals ein 20-Euro-Kleid verwende, aber es ist, geht darum, dass ich in meinen Medien nicht darüber schreibe, weil das einfach zu Thema nicht
ja,
passt.
Ja, aber man kann ja Vintage auch tragen, also und dazu stehen, also das eine schließt das andere nicht aus.
Meine Shopping-Gewinnerkleid.
Ja, eben, ja. Das ist darauf wollte ich aus. Das ist auch Nachhaltigkeit und also gewisser Vernunft, sage ich mal, auch das eine nicht ausschließt. Also man kann trotzdem einen luxuriösen Stil zeigen und trotzdem irgendwo noch im Rahmen bleiben, denke ich.
Naja, das ist dann Nachhaltigkeit, ist auch so ein schwieriges Thema. Man kann halt jede Woche ein günstiges Kleid kaufen, man kann einmal ein teurer kaufen und dann ein Jahr nichts mehr anders kaufen. Das ist auch eine gewisse Nachhaltigkeit.
Absolut, ja.
Wo du sagst, das ist eine...
Man muss nicht immer mit dem Privatjet von A nach B, obwohl ich denke mir, wenn man schon wirklich so berühmt ist, dass man in keinen normalen Flieger einsteigen kann, weil man einfach keine Ruhe hätte, dann verstehe ich schon, dass die Leute privat fliegen. Also das ist auch irgendwie immer abhängig, wo du stehst, wo du lebst und wer du bist.
Naja, ich glaube, bei uns in Österreich gehe ich kein einziger Promi, das so weit ist, dass er wirklich nichts mehr in der Flieger steigen kann. Wir sind halt nicht im Kardashian-Niveau, wir sind wohl bekannt und das wurde mir schon klar. Und das ist auch das gewisse Nachteile dieser berühmten Person, das öffentliches Leben ist, dass du quasi alle wissen, wer bist du. Das ist so ein komisches Gefühl, wo du gehst auf der Straße und da ist mein Hund vor einem Jahr gestorben und die Menschen einfach teilen sich Foto von ihren Hunden und zeigen sie und sagen Beileid und in diesem Moment willst du einfach allein sein, du willst mit niemandem reden, aber du bist schon, du bist Teil
du bist ein gemeinsames Gut.
Ich gehöre und das hat mir auch eine Person sehr klar geschrieben, irgendwas wurde mir da hundertste Beschimpfung bekommen und dann schreibe ich, wie kommen Sie das auf diesen Kritikpunkt? Und er sagt, naja, Sie sind der Person auf das Leben. Sie haben diese blaue Hackel, Sie müssen schon für die Kritik da stehen. Ich sage, entschuldigen Sie, jetzt jede Ballerina, jede Person auf das Leben muss automatisch dazu rechnen, beschimpft zu werden. Mhm. Das finde ich nicht richtig.
Und reagierst du auf diese Kritik? Also da, bist du da wirklich offen im Kontakt und gehst du auf, wenn du eine Kritik bekommst, antwortest du darauf oder ignorierst oder löscht.
Naja, ist es auch je nach Tag. Es gibt so gewisse Tage, wo ich stehe einfach auf Konfrontation.
Ja,
du weißt, wie Frauen, wir sind alle hormonbedient. Es gibt Tage, wo ich fühle mich das Schönste und Geilste in der Welt und alles gelingt mir. Es gibt Tage, wo ich denke, boah, das ganze Welt ist gegen mir. Ich bin der Loser, das Leben ist einfach verlaufen und ich habe nichts erreicht. Und es sind diese Tage, einfach stehst du auf Konfrontation. Und dann versuche ich mit dieser Person irgendwie indirekt zu schreiben, klären. Du klärst das zuerst, es handelt sich um ein Missverständnis. Vielleicht soll ich die Person irgendwas erklären, wo jetzt zum Beispiel ich mit dir und du sagst, du postest dein Luxusleben, wo ich dir quasi dann erkläre, das ist Teil meines beruflichen Erfolgs, wo ich quasi stehe zu diesem Luxusleben, weil es ist mein Produkt, es ist meine Zeitschrift, für welche ich bin tätig. Und ich versuche mit diesen Menschen einfach ruhig zu kommen und verstehen, wo liegt dieser Hasspunkt. Vielleicht kennt er mich nicht so gut. Vielleicht ist ein gewisses irgendwas, was mir rausgerutscht, was nicht eindeutig verstanden wurde. Und,
aber ja. Ich glaube, das liegt oft gar nicht an dir. Du bist einfach, du hast irgendwas vielleicht ausgelöst, was diesen Menschen, der vielleicht möglicherweise höchst unglücklich ist und irgendwo hat einen schlechten Tag gehabt und dann sucht er irgendwie eine Möglichkeit, sich zu entladen und du hast das irgendwie ausgelöst. Und das hat mit dir als Katharina Mucha gar nichts zu tun.
Und
da
kämpfen wir mit allem Kraft dagegen, wirklich gegen das anonymes Hasspostings. Mein Mann hat mehrere Initiativen in seine Zeitschriften begonnen, wo wirklich, es soll sich mehr auch gesetzlich passieren, es muss bestraft werden, weil man fährt nicht ohne Kennzeichnen auf Rot über das Ampel. Und genauso Menschen, wenn sie bereits eine Verantwortung zu tragen für ihre Aussagen, die sollen das begründen. Ich bin immer kritikfähig, wenn jemand hat was ganz Konkretes zu sagen, warum tragst du so teure Schmuck auf Open Ball, dann erkläre ich gerne, das war ausgeliehen, das muss ich Tag danach zurückgeben. Wenn mir jemand sagt, was machst du eigentlich Gutes, außer deines Luxusleben zu zeigen, dann gerne bin ich bereit, obwohl ich bin nicht eine Person, das gerne der mich sich verschönt und sagt, schau, ich mache das, ich helfe dem, aber gerne, weil ich finde, dass es halt auch ziemlich unwürdig, wenn du jemandem hilfst und dann darüber schreibst. Es gibt so viele Menschen in Social Media, dass da Selfies machen bei irgendwelchen Tierheimen. Heute bin ich tot, ich habe so viel Futter gebracht und so viel gespendet. Entweder machst du das und schweigst oder machst das nicht. Aber wenn mich jemand schon auf dieses Thema konfrontiert und mir vorwirft, dass ich zu wenig mache, dann gerne erzähle ich zum Beispiel bei demselben Projekt mit Shopping Queen meine Gewinnsumme, alle 3.000 Euro. Habe ich an Frauenhäuser Wien gespendet und finde, das ist ein wichtiges Thema für mich persönlich, wie Frauen leider helfen gegenseitig so wenig. Es gibt auch bei Männern so, dass es gibt diese Gentleman-Clubs, Zigarren-Clubs, Netzwerke, die Lobbyisten. Die Männer helfen sich dauerhaft, ständig in alle Formen. Und wie Frauen, leider ist es noch immer so wenig, gibt Frauenclubs Unterstützung, wo einfach die Frauen, das zweite Organisation, wem ich einfach geholfen, das war Frauen helfen Frauen. Das ist ein Beratungszentrum, wo die Frauen, wenn sie das nicht Möglichkeit haben, können eine Rechtsanwalt einfach Beratungs... Es gibt so viele Frauen, die einfach können nicht ihren Mann verlassen, weil er droht, dass sie auf alle Kinder einfach wegnimmt. Dass einfach die bekommen eine kostenlose Beratung. Was sind ihre Rechte? Wie weit darf ihr Mann gehen? Was sind ihre Frauenrechte? Auf was hat sie Erwartung? Wer könnte sie unterstützen? Und ich finde, das ist sehr wichtig in jetzt für mich persönlich, weil ich glaube schon in der Welt gegen das AIDS und Krebs tut sich was schon genügend. Ich liebe Tiere über alles und helfe halt, was ich kann. Aber ich glaube, genau Thema Frauen wird noch immer viel zu wenig getan und zu wenig geholfen.
Ja, ich bin ganz deiner Meinung. Es hat mich sehr berührt, was du gesagt hast. Ich finde auch, und es ist dieser Podcast soll auch ein bisschen ein Stück näher dieses Thema Frauensolidarität näher bringen. weil ich auch finde, dass wir einfach sehr oft nicht zusammenhalten und oft wird das irgendwie sehr oberflächig abgetan und schlecht gesprochen und nicht unterstützt gegenseitig. Es müsste sich viel mehr tun. Also wie du gesagt hast, sollte man viel mehr Netzwerke schaffen und auch das Thema anwältliche Beratung und so weiter, da habe ich auch eine Idee, eine Rechtsanwältin in den Podcast einzuladen und damit sie erzählt, wie kann sich eine Frau schützen, zum Beispiel bevor sie eine Beziehung eingeht oder während einer Beziehung oder während einer Ehe, was soll man machen? Ich finde, das sind ganz, ganz wichtige Themen und die Frauen oft in einer verzweifelten Lage trauen sich einfach nicht oder haben nicht die Finanzen oder haben nicht Mut, haben Angst um ihre Kinder und also vielleicht überlegen wir uns mal, was in dieser Richtung, weil da bin ich ganz deiner Meinung, dass es viel zu wenig passiert.
Dann bitte sag's mir das Datum. Ja. Ich werde das unbedingt sehen wollen.
Wir werden es auf jeden Fall irgendwann einmal weiterentwickeln. Ich hätte noch eine Frage, was mich beschäftigt, wenn ich deinen Instagram-Account anschaue und wenn ich dich sehe. Du zeigst wirklich sehr viel von dir, also von deinem Körper. Und das ist natürlich ein großer Druck. Ja, das ist so perfekt. Ja, du bist wirklich immer perfekt gestylt und man, ich weiß, man fühlt sich nicht immer so, aber das, was nach außen kommt, da ist wirklich jeder Teil bedacht und so weiter. Wie gehst du persönlich, mit Alterungsprozess weil natürlich werden wir jeden Tag, den wir leben, werden wir älter. Und hast du da richtigen Stress, dass du wirklich vieles machst, um quasi dein Form, dein Fitness, deine Gesundheit zu unterstützen? Hast du da irgendwie im Kopf manchmal ein bisschen ein Pressure, dass du zu wenig magst oder so? Wie gehst du damit um? Weil das ist ein großes Thema, glaube ich.
Naja, der Satz, dass ich nicht mag, ist dieser, du hast ein Glück. Und ich habe das oft von meinen Follower oder auch von Freundschaftskreis gehört. Naja, du hast ein Glück. Du bist schlank, naja, du bist halt gut aussehen oder sowas. Ja, ich mag den Satz nicht, weil ich liebe total den Satz von der Coco Chanel, bis 35 kriegt man Gesicht, was man von Natur oder von Mama bekommen und danach das Gesicht, was er verdient. Ja? Unser Lebensstil total imprägniert unsere Gesichtszüge, genauso wie die Hautzustand, genauso unser Körper. Es ist eine uns gelassenes okay, ja, ich verstehe, dass es ist halt so, dass man eine hart arbeitende, alleinerziehende Mutter, das einfach nicht auch halb Stunde Freizeit für sich selbst hat, bleibt da nicht so viel Zeit um Sporteln. Da kann man auch viele Online-Programme zu finden. Ich hätte hunderte Ratschläge und Tipps, was kann man auch ohne ein teurer Fitnessclub-Abos von zu Hause machen. Ich finde, das ist so, dass es gehört viel Disziplin. Man muss einfach bewusst sein, das wird dir nichts geschenkt. Nach 35 einfach jedes Jahr gewisse Sachen werden schwieriger und schwieriger und schwieriger. Selbstverständlich möchte ich auch einmal Sonntag einfach mit einem Cappuccino und Brioche beginnen und ich laufe schon in John Harris um 9 in der Früh und es ist am leichtesten einfach mit der Hand greifen auf das Erste, was man im Kühlschrank sieht. Man macht sich Gedanken. Ich habe auch während der 6 Jahre in Italien 15 Kilo zugenommen. Ich bin nicht halt das Heldin und Superwoman, das nie fett sein könnte. Und bei mir sind Älterungsprozesse genauso wie bei allen Frauen. Und ja, für immer jung gibt das nichts. Aber man kann viel beitragen und viel dazu machen, um diese Älterungsprozesse möglichst verlangsamen. Und dafür muss man einfach sich informieren lassen. Man muss dafür bereit sein, auch gewisse Opfer zu bringen, weil zu Hause sitzen, eine Esterhazy-Tortestück essen und sagen, warum die Mucha ist so schlank, das gönne ich sie nicht. Damit kommst du nicht weiter, ihr Mädels. Ich gerne, schreibt sie mir, jemand das hat Unsicherheit, wie man am schnellsten 15 Kilo verliert, ich bringe euch bei. Das habe ich hinter mir.
Ja, aber da muss dazu sagen, ohne Disziplin, Sport und wirklich ein
eiserner Wunder. Es gibt keine Wunder. Genau. Ja, es gibt halt eine pure reine Krankheiten, wie das Störungen bei der Schilddrüsefunktion und viele hormonelle Störungen. Das einfach führt dafür, dass Personen können nicht abnehmen.
Ja.
Es ist selbstverständlich, dass eine frisch geborene Frau braucht ein gewisses Halbjahre, bis das ganze Wasserablagerungen...
Das meist nach der Geburt, ja.
Ja, das ist halt selbstverständlich, dass dann auch das Brust verliert seine Form und das nach 45 Haut ist halt nichts mehr wie damals. Aber man kann viel unternehmen dagegen.
Ja, aber ich finde auch, dass es wird jetzt die Öffentlichkeit und die Fashion öffnet sich langsam auch für die Jahre, für die Frauen jenseits der 40er und es wird immer eigentlich en vogue, sich ohne Make-up zu zeigen und so wie Pamela Anderson das vorlebt und Paulina Poriskova, also das sind wunderschöne Frauen, die einfach sich zeigen, so wie sie sind. Natürlich, man sieht, dass sie auch nicht faul auf der Couch gelegen sind die letzten 20 Jahre. Also wie wir schon gesagt haben, also es ist ohne Disziplin, ohne irgendwie eine gewisse Arbeit dahinter, im Rahmen natürlich, nicht jede Mutter von 4 Kindern wird wahrscheinlich jetzt nicht so die Möglichkeit haben, jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen oder sich jetzt einen Ernährungsplan zusammenzustellen, wenn man individuell kochen muss. Aber man kann immer ein bisschen auf sich schauen. Und außerdem, ich glaube, als zufriedene Frau siehst du das auch, dass sie einfach mit sich selber im Reinen ist und dann glückliche Frau ist, strahlt das nach außen und wenn sie auch ein paar Kilo mehr hat, ist es eigentlich egal.
Naja, ich erinnere mich, war schon mit einem Jahr 12 Kilo. Deswegen Alleinerziehende hat zu tragen auch viel. Ja. Die braucht kein Sportclub. Ich feiere das aus Sage einem berühmten Demograf, die 40er ist ein neuer 30er. Ich liebe das Satz. Ich finde, das stimmt vollkommen. Das Lebenserwartung ist jetzt länger geworden. Wir Frauen können uns halt viele jetzt Methoden und Geheimnisse. Bei dem habe ich paar meine ethische Grenzen, die ich nicht überstreite. Zum Beispiel, ja, ich bin bereits halt, ich habe das auch rein beruflich viele, viele Methoden ausprobieren dürfte, teilweise sogar kostenlos. Was macht das immens freudiger, weil dann denke ich, oh mein Gott, jetzt stelle ich vor, jemand, das halt 3 Jahre dafür gespart und das kriegt eine Enttäuschung, weil leider nicht alle sind wirklich wirksam. Aber das gehen meine Ethik, zum Beispiel die Kinderplazente, das wird injiziert und das wird geschwört, dass hilft bei Älterungsprozessen. Das sind die Sachen, wo ich einfach für mich eine ethische Grenze, dass ich nicht weitergehen kann.
Ja, das verstehe ich. Das würde ich. Also man muss nicht immer alles probieren und ich glaube auch, dass nicht immer alles hilft. Aber natürlich, man soll es im Rahmen alles tun, damit man sich wohlfühlt und damit man glücklich und vor allem gesund ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich danke dir vielmals, dass du da warst. Das war wirklich ein super spannendes Gespräch. Viele tiefe Einblicke, die ich noch nicht gekannt habe von dir. Ja, weiter so. Und ich hoffe, wir sehen uns dann vielleicht in einem Jahr oder in 2 Jahren wieder bei der nächsten Folge, wo du mir weitererzählst, wie es gelaufen ist bei dir.
Sehr, sehr gerne, liebe Johanna.
Danke. Wir sind am Ende unserer Folge. Wenn es euch gefallen hat, folgt mir auf Social Media und abonniert meinen Kanal.